Weihnachtslieder erklingen. Glühwein, Spekulatius, Anis wird erduftet. Im Einzelhandel herrscht starker Trubel. Viel glitzert, glänzt und sehr viel ist auch manchmal sehr, sehr laut. Und wir glauben manchmal tatsächlich, dass so Weihnachten aussehen muss. Vor circa 2000 Jahren in Bethlehem, als die letzten Plätze der Hotels endlich belegt waren, wurde es ganz still. Stille Nacht, heilige Nacht. In diesem Lied erinnern wir uns genau daran. Und was passierte dort wirklich? Was bedeutet dieser Weg dieses kleinen Kindes vom Himmel auf die Erde und auf der Erde? Wo würde sein Leben hinführen? Was passiert im Hintergrund von Weihnachten und darüber hinaus? Und das möchte ich mit uns heute anschauen in der Weihnachtsgeschichte nach Paulus. Ihr kennt sicherlich die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, Lukas 2, die Weihnachtsgeschichtsteile aus Matthäus in den ersten Kapiteln. Aber Paulus hat auch immer wieder auf Weihnachten verwiesen. Es ist die Geschichte, die sich im Hintergrund von Bethlehem abspielte. Es geht eigentlich vielmehr darum, was sich auch im Inneren von Jesus Christus abspielte. Es geht um die Gesinnung, um das Denken, die Einstellung, die Haltung oder man kann auch sagen, um das Mindset von Jesus Christus. Und da möchte ich mit uns heute in einen Text hineingehen aus Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Wo wir zwei Aspekte über das weihnachtliche Mindset finden. Lest gerne mit, dass wir Gottes Wort gemeinsam lesen und lesen ab Philipper 2, Vers 5. Paulus schreibt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wurde er wie ein Mensch befunden. Er niedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das sind Worte des lebendigen Gottes über unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte noch einmal beten, bleibt ruhig sitzen. Jesus Christus, danke dafür, dass wir heute von dir lesen dürfen, dass wir auch so kurz vor dem jährlich wiederkehrenden Gedenken an deine Geburt nochmal ein Stück weit hoffentlich darauf ausgerichtet werden, Herr, was wirklich in dir passiert ist und was du aufgegeben hast für uns, damit wir deinem Vorbild folgen. Und so bete ich drum, dass unser Herz heute weit wird, dass du hineinsprichst durch dein Wort, durch deinen Geist und dass wir verändert werden, dass unser Denken, unsere Gesinnung, unser Mindset verändert wird, immer mehr in das Deinige. Amen. Und so lautet auch dieser Titel heute, das weihnachtliche Mindset Jesu. Diese Gesinnung, diese Einstellung, das Denken von Jesus Christus, was wir hier heute sehen. Und dazu zwei Aspekte. Wir werden anfangen gewissermaßen, weil das hier logisch erst einmal so nachvollziehbarer ist, mit dem, wie Jesu Gesinnung war. Deswegen der Aufruf, durchdringe Jesu Gesinnung, die wollen wir uns anschauen. Und dann werden wir zurückspringen gewissermaßen zu Vers 5, wo der Aufruf an uns ist, genau diese Gesinnung in uns zu tragen. Deswegen zweitens, trage Jesu Gesinnung in dir. Und das sind diese beiden Aspekte über das weihnachtliche Mindset Jesu, damit du es erst heute, das wollen wir gemeinsam tun, durchdringst und dann beginnst mehr und mehr es in dir zu tragen, so wie ich auch in mir. Und wir könnten uns einfach hineinstürzen in diesen wunderschönen Text, wo sehr viel über die Christologie, über Jesus Christus ausgebreitet wird. Dieser Text ist theologisch sehr, sehr tiefgründig, aber alles, was wir über Jesus lesen, dient eigentlich einer einzigen Sache. Und zwar der Illustration oder dieses bildliche vor Augen führen, wie dieses Denken aussehen soll, was auch unser Herz bewegen soll. Das ist die Hauptabsicht von Paulus, die er an dieser Stelle macht, dass wir dieses Denken von Jesus in uns tragen. So schön die Verse danach auch sind und sicherlich auch in der Gemeinde früher, davon geht man aus, als einen Hymnus gesungen wurden. Wir wollen nicht hier quer durch den Text springen und so eine Art Sprungbrettpredigt, wie man sie auch manchmal nennt, haben, wo man lose die Gedanken irgendwie hier zusammensucht, was man gerade dazu denkt, was einem hier Schönes bei auffällt. Und da gibt es viel, was Schönes drin ist. Wir wollen die Bedeutung und die Absicht des Textes hören. Und das ist ganz einfach die, die wir in Vers 5 finden, habt diese Gesinnung in euch. Das ist der Befehl, den Paulus an dich und an mich letztlich auch gibt. Dieser Text entfaltet sehr viel über Jesus Christus und dem, was er für eine innere Einstellung, für ein Denken oder eben auch für ein Mindset hatte, als er auf diese Welt gekommen ist. Und Paulus sagt, dass wie Jesus in dieser Demut, und das ist dieses Thema, um das es letztlich auch geht, diese Demut hatte, hab du diese Demut auch in dir. So wie Christus andere höher achtete als sich selbst, so dürfen wir auch lernen, es mehr und mehr zu tun, den anderen höher achten als uns selbst, wie es dann in Vers 4 davor oder in Vers 3 noch steht. Und damit kommen wir zu diesem weihnachtlichen Akt, der nicht nur bei Weihnachten stehen bleibt, sondern diese Gesinnung Jesu, sie geht weiter und wir sehen, wo der Text endet, in Vers 8, am Tod am Kreuz. Seine Einstellung, sein Mindset, es begann schon in der zurückliegenden Ewigkeit, dass er sich freigesprochen hat davon zu sagen, hey, ich mache das alles nicht mit dieser Erde und für die Menschen. Nein, er wollte das tun. Er kam auf die Erde und es endete dort am Kreuz in vollkommenem Gehorsam gegenüber seinem Vater, in der Unterordnung der Demut gegenüber seinem Vater. Dabei blieb es nicht. Verse 9 bis 11 reden dann von seiner danach folgenden Erhöhung, aber die werden wir uns heute nicht anschauen. Zunächst wollen wir diese Gesinnung ganz bewusst uns Stück für Stück anschauen, wie Jesus das getan hat. Und diese Passage, wie gesagt, sie ist so tiefgründig, sie lässt sehr viele Dinge uns über Jesus Christus sehen, den König aller Könige. Und wir wollen uns vier Aspekte anschauen, wie selbstlos er war, wie opferbereit er war, wie dienstbereit er war und wie gehorsam er war. Das sind diese vier Teile in den Versen 6 bis 8. Und in Vers 6, wir lesen uns nochmal, steht, dass Jesus Christus in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. So beschreibt uns Paulus diese demütige Einstellung, diese Gesinnung von Jesus Christus, dieses weihnachtliche Mindset, weil es genau damit zu tun hat, dass er auf diese Erde gekommen ist. In völliger, und das ist dieser erste Aspekt, Selbstlosigkeit. Alle, die im Hauskreis sind, die kennen diese kleine Tabelle. Ich habe sie da ausgeteilt, weil sie hoffentlich ein bisschen dazu beigetragen hat, Klarheit in diesen Text zu bringen. Paulus erklärt also diesen göttlichen, überragenden Rang von Jesus Christus, den er in der zurückliegenden Ewigkeit bereits hatte, bei seinem Vater. Das Wort war Gott, lesen wir im Prolog des Johannesevangeliums. Jesus Christus, der als das Wort identifiziert wird, er war Gott. Er war mit all seinen Privilegien bereits von Ewigkeit dort. Und wir lesen hier etwas von in der Gestalt Gottes seiend. Und hierbei geht es um das Innere, um das, deswegen steht es hier auch, um das Wesen. Es geht um die Art und Weise seines Seins, seine Essenz, seine Identität. Und das ist Gott in seinem Wesen. Das ist dieses griechische Wort Morphe. Er ist dieser Gestalt, diese Morphe. Und wir können uns das so ein bisschen vorstellen, ich bin auch als Mann eine Morphe, also mein biologisches Geschlecht, egal was die Wahnsinnigen der Genderideologie sagen, mein Geschlecht, mein biologisches Geschlecht ist Mann. Meine Essenz, meine Identität ist Mann. Und das ist egal, ob ich Embryo, ob ich Baby, ob ich Kleinkind, ob ich jugendlicher Teenie, Mann im Mannesalter oder als Greis bin. Mein Wesen, mein Inneres, meine Essenz ist Mann, egal wie ich äußerlich aussehe. Und es ist wichtig zu verstehen, dass es eben um dieses gleichbleibende Innerliche geht. Es geht um das gleichbleibende, das Innerliche, das unveränderte, dauerhafte Sein. Es geht um Jesu Wesen als Gott. Und das hat er auch nicht, so steht es auch drunter, aufgegeben, im Sinne, dass er auf einmal nicht mehr Gott war, sondern dieses Wesen, diese Essenz, diese Identität, die er als Gott war, die ist geblieben, selbst als er Mensch geworden ist. Jesus blieb Gott. Und trotzdem sehen wir etwas hier, wenn wir nochmal in Vers 6 reinschauen. Er war in Gestalt Gottes, aber hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und dabei geht es um die Gottgleichheit und die Privilegien und die Herrlichkeiten, die er bei Gott hatte. Wir lesen gleich noch ein, zwei Verse dazu. Er hielt es nicht für einen Raub fest. Zunächst einmal diesen Begriff, ich weiß nicht, wie es in euren Übersetzungen genau steht. Dieses Festhalten wie Raubbeute. Ja, wenn jemand eine Bank ausgeraubt hat, und das ist natürlich ein Negativbeispiel, dann geht er raus und hält diese Tasche fest, er flieht, und wenn er irgendwo hineinspringt, er umklammert dann diese Tasche mit dem Geld drin und er hält es wie einen Raub fest, was er sich dort erbeutet hat. Jesus Christus hielt es, was seine göttlichen Privilegien, seine Herrlichkeiten, seinen göttlichen Rang im Himmel, auch seinen Reichtum, seinen ewigen herrlichen Reichtum, den er bei Gott hatte, hielt er nicht fest, sondern das war er bereit eben loszulassen. Diese Tasche aller seiner Vorrechte und Privilegien als Gott im Himmel loszulassen. Und ich möchte euch bitten, Johannes 17, Vers 5 aufzuschlagen. Da sehen wir zumindest einen Teil davon, eins seiner Privilegien, was er bei seinem Vater in der Herrlichkeit hatte, wo Jesus das hier so ein bisschen zum Ausdruck bringt, was er jetzt, als er Mensch wurde, aufgegeben hat. In Johannes 17, Vers 5 steht, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und das impliziert, dass Jesus diese aufgegeben hat, als er Mensch wurde. Er hat die Herrlichkeit beim Vater aufgegeben. Er hat seinen gottgleichen Rang aufgegeben, dass er eben als Mensch erkennbar wurde und sich als Mensch auch selber Beschränkungen unterworfen hat. Er hat, 2. Korinther 8, Vers 9, seinen göttlichen Reichtum, den er bei seinem Vater hatte, aufgegeben. Er hat ihn nicht festgehalten wie ein Raub, sondern, 2. Korinther 8, Vers 9 steht, wir kennen das auch als Lied, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. In Jesus Christus kam er als armer Mensch gewissermaßen auf diese Welt. Er hat seine göttlich unabhängige Autorität aufgegeben, indem er sich selber als Sohn völlig dem Willen des Vaters unterworfen hat. Und er hat die Gemeinschaft mit Gott aufgegeben, wo Jesus auch sagte, das haben wir im Johannesevangelium gesehen, er hatte vollkommene Gemeinschaft mit Jesus. Aber an einem Punkt ist diese Gemeinschaft zerbrochen, als der Vater sein Gesicht verbarg, als alle Sünde auf ihm lag. Auch das kennen wir aus einem Lied. Und so blieb Christus in der Gestalt Gottes, also sein Wesen, seine Person, seine Identität. Aber er gab diese Stellung und seine Privilegien und seine Rechte auf, gottgleich zu sein. Und ist den Menschen gleich geworden. Das ist seine Selbstlosigkeit, die wir haben. Das ist sein Mindset, dass er gesagt hat, okay, diese Gesinnung habe ich. Ich möchte das für dich, für mich, für alle Menschen tun. Und er war dazu, kommen wir zum zweiten Aspekt, er war opferbereit. Und das lesen wir zurück in den Philipperbrief in Vers 7, wie Jesus das getan hat, wo hier steht in meiner Übersetzung, er machte sich selbst zu nichts oder er entäußerte sich, steht auch in vielen Übersetzungen, das ist das geläufige Wort an dieser Stelle. Er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach, der äußerlichen nach, wie ein Mensch angesehen wurde. Ab hier beginnt Paulus zu beschreiben diese fortwährende, totale Erniedrigung unseres Herrn Jesus Christus. Entäußern, was bedeutet dieses Entäußern? Legt er jetzt doch seine Gottheit ab, könnte man an dieser Stelle fragen, das ist eine der wichtigsten Fragen an dieser Stelle. War er jetzt plötzlich nicht mehr Gott, als er Mensch wurde? Und dieses Entäußern, das ist hiermit eines dieser Schlüsselworte, um diesen Text richtig zu verstehen. Dieses Entäußern, berauben oder entblößen oder sich eben selbst zu nichts machen, es bezieht sich eben auf seine gottgegebenen Privilegien und Herrlichkeit. Er legte nicht Gottheit ab, das lesen wir nicht, sondern er äußerte sich selbst. Er gab sich selbst hin, er machte sich selbst zu nichts. Er nahm nicht etwas aus sich weg, sondern er gab sich selber hin. Das ist das Verständnis hier, dieses Entäußern, dieses sich selbst zu nicht machen, was Paulus ja dann ausführt. Knechtsgestalt hat er angenommen. Er hat sich zu jemandem ohne Ansehen gemacht, für uns. Er wurde arm für uns. Und das ist und bleibt ein biblischer Fakt, der unumstößlich ist. Gott ändert sich nicht. Gott bleibt Gott. Du bist derselbe und deine Jahre ändern sich nicht. Sogar Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich bin sehr dankbar dafür, mit den Männern die Kirchengeschichte zu studieren. Klingt ein bisschen langweilig, manchmal ist es das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Und doch sehen wir immer wieder eins, dass die alten Wahrheiten der Schrift hochgehalten und verteidigt wurden. Und dass sie mit aller Klarheit auch immer wieder und besonders zu einem Zeitpunkt im 4. Jahrhundert diese Wahrheit ja fast bis aufs Blut verteidigt worden ist. Und da möchte ich ganz kurz einfach uns mal mit reinnehmen. Ich finde dieses 4. Jahrhundert eigentlich in diesem Kontext so entscheidend, aber auch sehr dramatisch, weil hier eben die Weiche gestellt wurde. Sie wurde nicht gestellt, sondern wurde bestätigt, ist Jesus Christus Gott oder nicht. Das war ja vorher schon klar, aber ein gewisser Athanasius, Fahndungsfoto hier mitgebracht, der war Ältester in der Gemeinde in Alexandria, damals in Ägypten. Und er war derjenige, der diese Gottheit von Jesus Christus verteidigt hat unter großen Opfern. Er hat dafür gesorgt, dass die Gemeinde nicht einer riesen Irrlehre unterworfen worden ist. Und er blieb hartnäckig, deswegen nannte man ihn auch den Heiligen der Sturheit. Und er verweigerte, da irgendwie Kompromisse einzugehen und hat das mit hohen Kosten auf sich genommen. Er wurde mehrfach verbannt und kam immer wieder und hat nach wie vor die Wahrheit hochgehalten, Jesus Christus ist Gott. Auf der anderen Seite, das ist gewissermaßen dann der Antagonist, das war Arius, er begann eben zu lehren, dass Jesus nur ein geschaffenes Wesen sei und dass er eben nicht ewig war, sondern irgendwo geboren worden ist. Arius behielt seine Position bei, das hat zu einer lokalen Kirchenversammlung geführt in Ägypten um 318, was dann letztlich 325, 7 Jahre später, zu einem Konzil im ganzen Römischen Reich gesorgt hat. Es waren 320 Bischöfe in Begleitung von Ältesten und Diakonen ihrer Gemeinden dabei. Sie kamen aus dem ganzen Römischen Reich zusammen, um über diese Streitfrage miteinander zu debattieren. Ein Konzil. Und da gab es, das kann man schnell wieder vergessen, aber wir sehen einfach nur, wie klein die Unterschiede waren, um die es geht, aber wie wichtig es ist. Das erste ist hetero, das kennen wir, ist verschiedenartig. Hetero, usius, von anderer Substanz. Das ist das, was Arius lehrt, er sagte, Jesus Christus ist von anderer Substanz als Gott der Vater und ist damit nicht Gott in seinem Wesen gleich, sondern ist dem untergeordnet irgendwann geboren worden. Dann homo, gleich, homoousios, von gleicher Substanz, das war das, was Athanasius vertreten hat. Jesus Christus ist in seinem Wesen Gott, er ist nicht geschaffen worden, sondern von jeher ewiger Gott und in seiner Substanz, in seinem Wesen Gott. Und in diesem ganzen Streit änderte der Arius so ein bisschen seine Meinung, wollte dem Ganzen entgegenkommen, indem er dann noch dieses I da dran gehangen hat. Ihr seht, es geht nur um einen einzelnen Buchstaben von ähnlicher Substanz, aber auch das ist nicht gleich. Es ist nur ähnlich. Und so rang der Athanasius um die Deutlichkeit von vermeintlich Kleinigkeiten und doch hat es eine gravierende Auswirkung, ob wir Jesus Christus als Gott sehen oder nur als irgendein Propheten, Mensch, ein Geschöpf Gottes. 40 Tage lang ging das Ganze und sie haben diskutiert und sind zum Ergebnis gekommen. Christus ist von gleicher Substanz wie der Vater, er ist Gott selbst. Er ist in seiner Existenz göttliches Wesen von Ewigkeit her, kein geschaffenes Wesen. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, warum eine Mehrheit von alle bis auf zwei Leuten dem zugestimmt haben. Weil die Schrift es deutlich macht. An vielen, vielen Stellen, dass Jesus Christus Gott ist. Und sie haben sie erforscht und sie haben sie festgehalten, was die Schrift selber sagt. Unter anderem auch Philipper 2. Und eine kleine, sehr interessante Anekdote zum Abschluss dieses kleinen Exkurses. Auch diesen Mann gab es da auf dem Konzil, der war auf mehreren Listen, stand da drauf, hat sich da eingetragen. Den kennen wir alle. Nikolaus von Myra. Und da gab es eine sehr interessante Überlieferung, muss man vorsichtig sein mit Überlieferungen, auch aus dieser Zeit. Es ist lange her, die Geschichte, und doch wurde berichtet, dass er auch eben vor Ort war und sehr entrüstet darüber war, dass der Arius gesagt hat, dass Jesus nicht Gott sei. Und er ist aufgestanden, hat sich vor Arius gestellt und hat ihm eine gepfeffert, dass er zur Besinnung kommt. So wurde es überliefert und wir kennen Nikolaus als den Nikolaus, der dann später wurde, nach dem, was wir auch wissen, der Jesus Christus kennenlernen dürfen und hat für ihn gelebt. Aber zu dieser Zeit war sehr, sehr deutlich und ist gegen die Irrlehre auch sehr deutlich vorgegangen. Also wir halten fest, das Konzil hat diese Lehre von der Gottheit Christi nicht eingeführt oder sich erdacht. Nein, das war so. Sie hat sie nur bekräftigt und vor allem auch verteidigt. Jesus als Gott. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, was bedeutet es, zurück zu unserem Text, dass Jesus sich entäußert hat? Was passierte eigentlich im Hintergrund von Weihnachten? Er hat seine Privilegien aufgegeben, seine Rechte aufgegeben, ist dem Menschen gleich geworden und hat zudem noch eine andere Gestalt angenommen. Schaut nochmal rein in den Text. Welche Gestalt hat er angenommen? Vers 7. Er nahm Sklavengestalt an. Knechtsgestalt. So wie es hier auch ganz rechts ist. Und da haben wir wieder dasselbe, Morphe, diese Gestalt. Er nahm zu seiner göttlichen Gestalt, seinem göttlichen Wesen, auch das menschliche Wesen an. Er übergab alles, was er an Gott Gleichheit hatte, diese Privilegien und Rechte, gab er ab, hat es nicht festgehalten, sondern kam zu Weihnachten auf diese Erde und hat neben seiner Gottgestalt auch eine menschliche Gestalt, hier sogar Sklavengestalt, angenommen. Und die kommt hinzu. Und deswegen wurde es auch in den Bekenntnissen, die dann auch seit diesem Konzil in Nicäa immer wieder auch bekräftigt worden sind, aufgrund der Schrift, wahrer Gott und wahrer Mensch, festgehalten. Da war nicht nur so eine menschliche Hülle auf einmal und irgendwie steckte da Gott drin. Nein, er war durch und durch, zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Und das ist diese Selbstentäußerung, dieses Selbst-zu-nichts-machen in die völlige Erniedrigung, Demütigung rein. Und er hat aber nicht aufgehört, Gott zu sein. So wie ein Mensch, der in Freiheit lebt, auf einmal gefangen wird und zu einem Sklaven wird, der hört damit ja nicht auf, Mensch zu sein. Er wird vielleicht von den Menschen nicht mehr als ein freier Mensch betrachtet oder auch so behandelt. Er hat Sklavengestalt angenommen, ganz für seinen Herrn, aber ist auch noch ganz Mensch. Um das so ein bisschen vielleicht in der Gestalt, wie es hier steht, zu verstehen. Jesus kommt natürlich von der Stufe darüber. Er war ganz Gott und ist in Menschengestalt, in Sklavengestalt, die er angenommen hatte, hineingekommen. Und das ist diese Gesinnung, die dahinter steht. Das ist dieses weihnachtliche Mindset, dass er gesagt hat, das bin ich bereit, alles aufzugeben und mich in diese menschliche Hülle zu begeben. Und das ist diese Demut, die Jesus hier zum Ausdruck bringt. Das ist diese Bereitschaft, diesen unteren Weg zu gehen. Von diesem erhabenen Punkt, aus einer Haltung, die er hatte, die so viel schöner ist als alles, was wir uns vorstellen können, das nicht festzuhalten, sondern die Dinge loszulassen, indem er sich selber hineinbegab, entäußerte, zu nichts machte, als Sklavengestalt hier auf die Erde kam. Das ist das weihnachtliche Mindset Jesu. Und so hat er sich nicht einfach einen Lumpensack angezogen. Nein, wie gesagt, hier geht es auch um dieses Wesen. Er wurde in seinem ganzen Wesen ein Diener, ein Sklave. Wir können das mal aufschlagen in Markus 10, Vers 45, wie es auch hier steht. Das ist einer der deutlichsten Stellen, wo Jesus das über sich selber sagt. Wo seine Person hier so eng mit seinem Auftrag verknüpft ist. In Markus 10, Vers 45 sagt er seinen Jüngern nach einem Streit, wer jetzt der Größte endlich mal ist hier, wer zur Rechten sitzen darf und zur Linken, nee, im Reich Gottes ist das anders. Und er ist selber wieder hier auch als Vorbild. Er sagt, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er ist gekommen als Diener, als Knecht, als Sklave, um uns, den Menschen, zu dienen. Er hat nicht einfach nur die Kleidung eines Knechtes angezogen, nein, er hat die Rolle eines Knechtes angenommen. Er hat sich nicht als Knecht ausgegeben, nein, er war wesensmäßig wahrhaftig Knecht, durch und durch. Sein Wesen, vollkommener Gehorsam gegenüber seinem Vater. Und so legte er die Gottgleichheit ab in seinen Herrlichkeiten Rang, darauf hat er verzichtet und nahm diese Knechtsgestalt an, indem er, so geht es dann weiter im Philipperbrief, den Menschen gleich geworden ist. Und nach allem, was wir in der Schrift lesen, wurde er als Mensch befunden oder gesehen und so gesehen, anerkannt. Mit einem großen Unterschied, Hebräer 4,15 macht das deutlich, er sündigte nicht. Er war äußerlich und innerlich Mensch. Er nahm in Weisheit zu, berichtet uns Lukas im zweiten Kapitel. Es war eine Ähnlichkeit da. Er war den Menschen gleich. Man wurde, wenn man sie nebeneinander sah keinen Unterschied. Er war Mensch. Nach seiner äußerlichen Gestalt und Erscheinung, nach seiner leiblichen Beschaffenheit, wurde er wie ein Mensch befunden, so steht es hier. Und dieses Gleich an dieser Stelle spricht eben von dieser vergleichbaren Art, dieser vergleichbaren Sache. Er wurde das. Das heißt, er startete etwas zu Weihnachten und es ist ein Angleichungsprozess, dass er sich immer mehr den Menschen anglich. Also so beschreibt es Paulus hier, zumindest in der Zeitform, dass es dem immer ähnlicher wurde. Er wurde wie ein Mensch. Er ist ganz in das menschliche Wesen eingegangen. Es ist schwierig, mit verschiedenen Worten das zu beschreiben, was Paulus hier in so einer Konzentration für uns festgehalten hat. Aber Christus wurde nicht einfach nur als Gott in einen menschlichen Körper gepresst, sondern war Mensch zu 100%, wie er zu 100% Gott war, mit allen menschlichen Eigenschaften, außer der Sünde. Und so hat er diesen menschlichen Körper erhalten. Aber das macht jetzt nicht sein Wesen aus. Das Wesen ist Knechtsgestalt. Sondern er wurde nur den Menschen gleich. Ja, wir müssen es verstehen. Er war Gottwesen, Menschwesen. Er hat die Gottgleichheit in seinen Privilegien und Rechten, wie er umherum zu Gott, dem Vater, gelebt hat, aufgegeben und wurde nun von den Menschen auch so gesehen. An einer Stelle haben wir das bereits im Johannesevangelium, wenn ihr euch erinnert, genau gesehen. Die geistlichen Führer, die haben gesagt, du lästerst Gott. Warum? Weil sie Jesus vollkommen als Mensch gesehen haben. Ein Mensch kann keine Sünden vergeben. Das haben sie in ihm gesehen. Und sie haben nicht sein Wesen gesehen, sein Knechtsgestalt und sein Gotteswesen in ihm. Und so kam zu seiner göttlichen Natur, seinem göttlichen Wesen eben auch diese Knechtsgestalt hinzu. Er war wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Und das waren diese beiden Aspekte seiner Selbstlosigkeit und seiner Opferbereitschaft, die er hier gezeigt hat. Das weihnachtliche Mindset. Er hat das alles aufgegeben für uns und wir sehen jetzt noch im Vers 8, dass es nicht dabei geblieben ist, sondern dass seine Einstellung, seine Gesinnung weiterging bis zum Tod am Kreuz. Schaut nochmal rein in den Text in Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das zeigt zunächst seine Dienstbereitschaft nochmal, diese Erniedrigung, dieses Mindset, was eben nicht nur vor zu Weihnachten geführt hat, sondern diese demütige Einstellung Jesu hielt er bei. Wir haben gerade Markus 10 gelesen, als das, was ihn ausgemacht hat. Er ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen durch sein Leben. Das ist seine Dienstbereitschaft. Und das hat sein Leben ausgemacht. Er erniedrigte sich selbst weiter. Er kam voller Demut und ging noch weiter nach unten. Bis er zum Ziel angekommen ist. Und das tat er mit vollkommenem Gehorsam. Vollkommenen Gehorsam, wie es hier steht. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Wem war er gehorsam? Seinem Vater war er vollkommen gehorsam. Er war völlig abhängig von Gott, seinem Vater im Himmel. Und er ist diesen Weg gegangen bis zum bitteren Ende für jeden von uns. Und da ist kein bisschen Hochmut bei ihm gewesen, kein bisschen Stolz gewesen. Da war vollkommene Unterwerfung unter den Willen und dem Willen Gottes, im vollkommenen Gehorsam. Christus wurde gehorsam, er hat das auch lernen müssen, aber mit dem großen Unterschied, dass er nicht gegen seine Eltern sündigen konnte, weil er auch zu 100% Gott war. Diesen Unterschied haben wir bei Christus. Christus wurde gehorsam bis zum Tod, er starb gedemütigt als Verbrecher und vollendete so den Plan Gottes. Er wurde gehorsam bis zum Tod und Apostelgeschichte 2 macht deutlich, das war in Gottes Ratschluss einkalkuliert. Und da ist er, Gott in Menschengestalt, der König aller Könige. Dieser majestätische König des ganzen Universums, der am Kreuz hängt. Und die Menschen wussten es nicht einmal. Ja, sie behandelten ihn nicht mal wie einen Menschen, sondern wie Dreck, unseren Herrn Jesus Christus. Und er war bereit, diesen unteren, diesen demütigen Weg zu gehen. Das war sein Mindset, seine Einstellung, seine Haltung, seine Gesinnung. Dass er diesen Weg für dich und mich auf sich genommen hat. Und unser Text, den wir heute gelesen haben, endet in Vers 8 mit Ja, Ja zum Tod am Kreuz. Bestätigt das nochmal. Diese schlimme und einer der schlimmsten, grausamsten Todesformen. Für dich und für mich. Und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen nachvollziehen, welche Einstellung Jesus hatte und wie er das in die Tat auch umgesetzt hat. Dass er bereit war, den untersten und den alleruntersten der untersten Wege zu gehen für dich und für mich. Und jetzt müssen wir uns erinnern, was diese Illustration von Jesu Leben uns zu sagen hat. Und damit springen wir zum zweiten Punkt, zurück in Vers 5, wo es heißt, habt diese Gesinnung in euch, die auch so in Christus Jesus war. Darum geht es hier. Diese Gesinnung, die wir uns jetzt angeschaut haben, diese Einstellung, die Jesus hatte, die muss in deinem und meinem Herzen vorhanden sein. Und das muss deswegen, weil Paulus nicht sagt, guck's mal, wenn du möchtest. Er teilt ja einen Befehl, ein Imperativ, einen Ausruf. Hab das in euch. Und das ist das, worauf Paulus hinaus möchte, mit dieser schönen Beschreibung über unseren Herrn Jesus Christus und dieser am Ende sehr düsteren Beschreibung. Beziehungsweise Vers 9 bis 11 ist dann wieder sehr, sehr schön. Aber das ist alles, worauf Paulus hin möchte. Er kommt von daher, schon wenn wir in den Kontext reinschauen, in Philipper 2, die Verse davor, da beschreibt er genau diese Einstellung, diese innere Gesinnung. Wenn er reinschaut in Vers 2, Paulus geht es darum, dass er zur Freude kommt. Er möchte, dass wir zur Freude im Herrn kommen. Das ist die große Absicht im Brief. Er sagt in Philipper 2, Vers 2, erfüllt meine Freude, indem ihr dieselbe Gesinnung habt, Und dann, im Deutschen ist das oft nicht so gut wiedergegeben, alles, was danach folgt, sind Beschreibungen, wie wir dieselbe Gesinnung, dieselbe Einstellung, dasselbe Denken erlangen können. Indem wir einander lieben, indem wir gleich anfangen zu denken, indem wir nichts aus Eigennutz tun, nichts aus Ruhmsucht tun, dass wir in Demut einer den anderen höher achten, dass wir nicht nur auf uns sehen, sondern auf das des anderen. Alles Beschreibungen dessen, wo Paulus deutlich macht, habt dieses Denken in euch. Dann, wenn das vorherrscht, darf ich fröhlich sein. Und da kommt Paulus schon her und sagt, habt das in euch. Und wir sehen das bei Jesus Christus, was wir uns gerade angeschaut haben. Diese Gesinnung, die in Jesus war, der diesen Blick hatte für die Menschen und nur für die Menschen. Der sich in gehorsamer Unterordnung unter den Vater vollkommen hingegeben hat und seinem Willen alleine gedient hat. Er war bereit, den untersten Weg zu gehen, Mensch zu werden, sich von allem loszusagen, was er Schönes und Tolles und an Privilegien und Rechten hatte, für dich und für mich. Das ist dieser demütige Dienst, der im Reich Gottes zählt. Es geht nicht darum, ob wir erhöht sitzen, zu Rechten und zu Linken Jesu, sondern der Größte von allem ist der, der dem anderen wie ein Sklave dient, sagt Jesus. Das ist dieser demütige Weg, dieser untere Weg für den anderen. Und Paulus schreibt hier von seinem überragenden göttlichen Rang bis zur totalen Erniedrigung, um uns zu zeigen, du auch. Diese Einstellung soll dich leiten. Und damit möchte ich diesen Text für uns anwenden und versuchen, so ein bisschen deutlich zu machen, worum es beim Thema Demut und Stolz geht und wie wir das auch in die Praxis bringen können. Letztlich folgert nämlich, und das haben wir bei Jesus gesehen, aus einer demütigen Haltung, das ist erst einmal eine Haltung, ein Mindset, die Praxis. Wirklich den praktischen Dienst als Sklave. Um besser zu verstehen vielleicht, was Demut ist, können wir überlegen, was das Gegenteil von Demut ist. Hochmut, Stolz. Stolz, und das ist das Buch hier von Wayne Mack, Demut, die vergessene Tugend. Er beschreibt das in eindrücklichen Worten und ich lese auch gleich noch was draus vor. Er beschreibt zunächst oder definiert, Stolz zeigt sich darin, dass wir die Ehre, die Vorrechte, die Privilegien, die Rechte, die Macht uns selber zuschreiben und für uns beanspruchen, die Gott gehören. Die Wurzel, der Kern der Sünde ist im Grunde nichts anderes, als dass wir anderen Götzen dienen. Er spricht auch Götzen, für alle, die auf der Seelsorgereihe da waren. Ein stolzer Mensch hat nicht Gott, sondern sich selbst auf seinen Platz gesetzt, sich selber erhöht in seiner stolzen Denken. Und ich meine, die meisten kennen sicherlich Spurgeon, den Fürst der Prediger, der nicht nur enorm gute Predigten gehalten hat, sondern vor allem auch sehr, sehr viele Bilder gebraucht hat, um, wie Jesus letztlich auch, um den Menschen viele Dinge deutlich zu machen. Und er hat über den Stolz wie folgt geschrieben, ich fand das sehr eindrücklich, deswegen möchte ich es vorlesen, wie Spurgeon über den Stolz berichtet. Er sagt, ich muss versuchen, euch den Stolz zu beschreiben. Er ist die schlimmste Missbildung aller grässlichen Dinge in der gesamten Schöpfung. Er hat nichts Angenehmes an sich. Keine Ausgewogenheit, sondern reines Chaos. Er ist das genaue Gegenteil davon, wie Gott seine Geschöpfe gemacht hat, nämlich rein und heilig. Der Stolz ist der erstgeborene Sohn der Hölle. Er ist wirklich genauso wie sein Vater, ganz unsauber und widerlich und besitzt weder Gestalt noch Anstand noch Schicklichkeit. Der Stolz ist eine bodenlose Angelegenheit. Er steht auf sandigem Untergrund oder schlimmer als das, er stellt seinen Fuß auf Rauchschwaden, die unter seinen Schritten nachgeben. Wir verstehen die Bilder, ist cool, oder? Noch schlimmer. Er steht auf Blasen, die unter seinen Füßen sofort zerplatzen. Gerade der Stolz bietet am allerwenigsten einen festen Stand. Auf der ganzen Welt hat er keinen sicheren Felsen, um sich darauf niederzulassen. Für alles haben wir unsere Gründe, aber wir haben gar keinen Grund, stolz zu sein. Stolz sollte für uns etwas ganz Unnatürliches sein, denn wir haben nichts als gläubige Menschen, worauf wir stolz sein können. Das Porträt des Stolzes von Spurgeon. Und das Gegenteil davon, oder das, worum es wobei es auch bei Jesus geht und was er bei uns auch möchte in unserem Herzen, ist die Demut, diese Grundhaltung für uns, die wir mit Jesus Christus unterwegs sind, für die gläubigen Menschen. Es ist grundsätzlich eine gute Tugend, auch wenn man nicht an Jesus Christus glaubt, aber es ist eine unnatürliche Tugend. Wer möchte schon nicht seine Ellbogen ausfahren und lieber den unteren Weg gehen? Das ist unnatürlich. Aber Christen haben dieses große Vorbild in Christus und dieses Verständnis, dieses Konzept der Demut ist, so habe ich es zumindest mal gelesen, etwas, was neutestamentlich ist, nicht in der griechischen Literatur sonst vorhanden ist. Es ist in Verbundenheit mit den Menschen, die Christus lieben. Und so haben demütige Menschen, die Jesus lieb haben, ein Bewusstsein über die eigene Bedeutungslosigkeit. Das klingt sehr hart. Aber es ist letztlich das, was wir zum Beispiel auch bei Hiob sehen, der irgendwann anerkennt, ich kann es gar nicht, ich bin es gar nicht. Du allein Gott bist es. Gott allein ist allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Und wenn wir uns gegenüber ihm und seinem Wesen sehen, dann verstehen wir, dass wir wie nichts sind, wie ein Hauch im Wind. Dass wir überhaupt gar nicht das Recht haben, in dem Sinne Macht über jemand anders auszuüben, in einer schlechten Art und Weise. Natürlich haben wir Machtgefüge auch von Gott eingesetzt bekommen. Aber auch darin sind wir letztlich bedeutungslos, wenn es nicht in Beziehung zu Gott gesetzt wird. Ein demütiger Mensch, der mit Jesus lebt, hat auch irgendwo dieses permanente Gefühl des Versagens und der Sündhaftigkeit. Nicht, dass wir uns dafür selbst geißeln oder uns niedermachen müssen. Darum geht es nicht. Aber wenn wir Gott als den vollkommenen moralischen Maßstab betrachten und uns dagegen betrachten, müssen wir verstehen, wir sind so klein mit Hut. Das ist die demütige Einstellung, dass wir uns vor Gott richtig einschätzen können und verstehen, wir schaffen es nicht, außer durch Jesus Christus. Und darum liegt das Heil, nicht nur das rettende Heil, sondern auch das Heil für unsere Seele im Evangelium, weil Christus es vollbracht hat. Ein Mensch, der mit Jesus lebt und demütig ist, der hat diese theozentrische Denkweise, also Theozentrum, Gott ins Zentrum gerückt. Diese Denkweise, Gott steht im Mittelpunkt. Dass unser Leben unter dem Thron des Herzens, wo Gott sitzt, gelebt wird. Das ist die Einstellung, die wir in Bezug zu Gott haben sollen. Und aus dieser Haltung, dieser Einstellung folgt dann letztlich auch die Handlung, die dann, wie Paulus das vorher beschrieben hat, in verschiedenen Aspekten untereinander, auch unter uns, sichtbar wird. Und wir haben alle irgendwo damit zu kämpfen. Stolz ist etwas, was in uns allen drin ist. Und was mehr oder weniger deutlich immer wieder zutage gefördert wird. Wie können wir unseren Stolz besiegen? Wie können wir Demut in unserem eigenen Herzen, in unserem Leben fördern? Wie können wir dieses weihnachtliche Mindset, was sich ja auf Jesu ganze Geschichte ausgebreitet hat, wie wir gelesen haben, wie kann sich das in unserem Leben auch breit machen? Ich habe einige Aspekte aufgeschrieben, die uns hoffentlich helfen, so ein bisschen das zu durchdenken. Dass wir uns bemühen, dass wir Gott mehr verstehen, seine Eigenschaften, seine Herrlichkeit besser verstehen. Dass wir mehr verstehen, wie er ist und wie groß und herrlich das Evangelium als unsere Quelle ist. So ähnlich wie, deswegen habe ich es nochmal hingeschrieben, wie hier, aber am Ende versteht Gott, ich habe es gesehen, aber ich wusste es nicht, du bist es. Eine rechte Sicht auf Gott und ein rechtes Gottesbild hilft uns, unseren Stolz zu besiegen. Wo wir noch meinen, etwas zu sein, wo wir noch meinen, besser zu sein, toller zu sein. Wo wir noch meinen, etwas besser zu können, dann haben wir ein ganz queres Gottesbild, wo wir nicht verstehen, dass all die Gnadenerweise jeden Morgen neu sind, dass all die Gaben, die wir haben, er uns geschenkt hat, dass all die Talente, die wir haben, er uns in die Wiege gelegt hat, dass all das, was wir uns aneignen konnten und geschafft haben, eine Möglichkeit war, dass er überhaupt Luft in unsere Lungen gefüllt hat. Deswegen Gott, seine Eigenschaften, sein Wesen, seine Herrlichkeit besser verstehen. Und dem im Gegenteil die Endlichkeit und Vergänglichkeit des Menschlichen auch vor Augen zu haben. Wie klein wir sind und wie kurz unser Leben ist, wie ein Windhauch. Wie Jakobus es beschreibt, dass wir den Ernst des Todes, auch das Gericht Gottes und aber auch die Ewigkeit vor Augen führen. Die Ausdehnung der Ewigkeit, möchte ich mal sagen. Das macht uns ganz klein, wenn wir verstehen, wo wir in diesem ganzen großen Prozess stehen. Und dieser ganz große Gott, der hat sich dir und mir trotzdem angenommen. Er hat dich und mich trotzdem lieb, obwohl wir so klein sind, so unbedeutend. Im wahrsten Sinne des Wortes und doch in Gottes Augen kostbar und wertvoll. Und das macht uns nicht stolz, sondern demütig, weil es von Gott ausgeht. Vergiss dich selber mehr jeden Tag und diene anderen kompromisslos. Dieses sich selber geringer achten, so wie Paulus es vorher schreibt, ein jeder sehe auf das des anderen oder den anderen höher achten als sich selbst. All diese Dinge, die da beschrieben werden, wir müssen diesen konkret nachgehen und sagen, hey, ich möchte jetzt nicht mir und meinem Reich dienen, ich möchte den anderen dienen. Deinen Geschwistern in der Gemeinde, deinen Kindern, deiner Frau, deinem Mann zu dienen. Diese Entscheidung zu treffen. Hat er es verdient? Hat sie es verdient? Nein. Habe ich es verdient, dass mir jemand dient? Nein. Aber darum geht es überhaupt nicht. Sondern bereit sein, diesen unteren Weg zu gehen, vom Ross runterzusteigen, zu sagen, ich diene dir, ich liebe dich, weil es eine Entscheidung ist und kein Gefühl. Zu sagen, ja, kompromisslos möchte ich meine Privilegien hinten anstellen, mich dessen entäußern und dir als Sklave, als Diener zur Verfügung stehen. Im besten Sinne des Wortes. Und so, vielleicht auch das noch, was ganz Praktisches, kann man sich auf ein Kärtchen schreiben, irgendwo an Spiegel hängen oder ins Auto legen. Sprüche 16, Vers 18. Vor dem Verderben kommt Stolz, Hochmut vor dem Fall. Wir kennen diesen Satz. Hochmut kommt vor dem Fall. Sprüche 16, Vers 18. Können wir uns als Erinnerung täglich ins Gedächtnis rufen. Dass wir auf Christus schauen, dass wir sehen, wie er auf diese Erde kam, dass er zwischendrin seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, um das auch nochmal zum Ausdruck zu bringen, dass er sich als ein Sklave im Sklavendienst ausgewiesen hat. Dass er sich aufgemacht hat, mit Kranken, Zöllnern, Huren und Lahmen zusammen zu sein, um ihnen zu dienen. Und dass wir uns vielleicht das in Erinnerung rufen, welchen Weg er gegangen ist für dich, für mich und uns fragen, wenn wir nächstes Mal auf unsere Errungenschaften, auf unsere Gaben, auf unsere Schulter klopfen wollen. Wie kannst du stolz sein, wenn Christus so demütig war? Wie kannst du sagen, ich bin es, wenn Christus gesagt hat, ich bin es für dich? Das ist das Mindset Jesu, diese Einstellung, diese Haltung, diese Gesinnung Jesu, Demut. Weihnachtlich, deswegen, weil er in dieser Sichtweise auf die Erde gekommen ist. Die Bibel nennt einen klaren Grund dafür, warum wir Demut sein sollen, und das ist die, weil er das befiehlt. Seid demütig. Habt diese Gesinnung in euch, an unserer Stelle, an anderer Stelle. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Beugt euch darunter. Und nicht nur unter Gott, sondern seid einander demütig. Demütigt euch untereinander, ordnet euch einander unter. Stellt den anderen höher als euch selbst. Und das ist so widersprüchlich unserem eigenen Herzen gegen. Warum? Ich will doch mich lieben. Mir geht's doch nicht gut. Ach, jetzt lehne ich mich doch mal zurück. Aber dem anderen, nee. Ich, mir, mein. Und so wünsche ich mir, dass wir aus diesem demütigen Leben von Jesu lernen. Der selber ohne Selbstsucht und ohne Ehrsucht unterwegs war. Wir machen das oft nicht so. Wir machen sogar vielleicht andere schlecht, um selber besser dazustehen. Um unsere eigene Ehre zu suchen. Oder vielleicht aufgrund einer Position, einer Errungenschaft, einer Leistung, einer Position, die wir haben, dass wir erwarten, dass uns jemand auch dementsprechend recht behandelt. Wie wir reagieren, ist ein guter Indikator für Stolz. Wenn wir darauf warten, dass uns jemand sagt, ja, das hast du toll gemacht, oder Mensch, da bist du aber ein Guter, Das ist Stolz. Und wir sehen das an einem Beispiel im Alten Testament bei Esther und bei Haman. Und Haman, der reagiert mit Zorn, weil sein Herz gekränkt wurde, weil er stolz war. Und da sehen wir das an seiner Reaktion, wie hochmütig, wie stolz er war, weil ihm nicht die Ehre, die er meinte, erwarten zu können, erwiesen wurde. Jesus war anders. Er hat auch nicht groß getan, wie Paulus uns in 1. Korinther 13 vermittelt. Die Liebe tut nicht groß. Stolz bewirkt letztlich, dass wir Sünde in unserem eigenen Leben gar nicht bemerken. Dass wir eine bessere Meinung von uns haben, als sie wirklich ist. Und selber groß tun und denken, wir sind's. Sind wir nicht, ich bin es nicht. Jesu demütiges Verhalten war ohne Arroganz. Er hat nicht gesagt, ich verdiene was Besseres. Mit allem Recht hätte er sagen können, ihr verdient den Tod. Aber er hat gesagt, das möchte ich nicht. Er war demütig, diesen Weg zu gehen. Jesus war nicht herablassend, er war nicht streitsüchtig, er war nicht gewalttätig. Stolz führt dazu, dass wir andere schlecht behandeln, weil wir uns für etwas Besseres halten. Von oben herab, hochnäsig, wir kennen diese Ausdrücke. Jesus war nicht so. Jesus, ohne eigensinnig oder auch stur zu sein, außer bei der heiligen Sturheit eines Athanasius, wenn es um die biblische Wahrheit geht, aber auch da kann man in Streit verfallen. Selbst das ist in stolzen biblischen Streitigkeiten oft in Spaltungen geendet in der Kirchengeschichte. Stolze Menschen versuchen zurückzuschlagen, sich zu verteidigen, sich rauszureden, zu rächen. Nein, ich habe das nicht gemacht. Nein, ich würde sowas nie tun. Nein, das habe ich gar nicht so gemeint. Man versucht da rauszukommen, weil man sein Gesicht, seine Ehre wahren möchte. Stolz, Hochmut. Jesus war nicht so. Und darum wünsche ich mir, dass wir diese demütige Aufopferung wie Jesus leben. Jesus war bereit, seine eigenen Rechte und Privilegien aufzugeben. Warum können wir nicht dasselbe tun? Es fällt uns so schwer, den anderen als wichtiger zu betrachten und zu sagen, hey, du hast das gar nicht verdient, dass ich mich gerade mit dir abgebe und vergessen dabei, ich habe es selber gar nicht verdient. Und sind bereit, dem anderen doch lieber den ersten Schritt zu gehen und zu dienen, egal was passiert ist. Zu sagen, okay, ich möchte dir dienen. Das ist nicht eines der größten Probleme für dich und mich, auf eigene Rechte und Privilegien zu verzichten. Und Jesus hat das getan. Er hat seine Gottgleichheit, seine Privilegien und Rechte aufgegeben. Sie sind Schritt gegangen, Schritt für Schritt hinab, um dem Menschen Gutes zu tun. Und wenn wir mehr Gottes Wesen verstehen und seinen Willen, wenn Gott sagt, ich hasse Stolz und ich freue mich, wenn sich jemand demütigt, wenn wir das leben, dann wird das auch untereinander etwas sein, was unsere Einheit fördern wird. In den kleinen Zellen, in den Familien, aber auch in der Gemeinde. Wenn Christen bereit sind, diesen untersten Weg zu gehen, anderen zu dienen und ihr Leben als Opfer zu geben, wird es keinen Streit mehr geben. Das ist krass, oder? Man kennt vielleicht diesen Satz, und ich habe ihn schon öfter gehört, ich wünschte, wir hätten mehr Einheit in der Gemeinde. Und wisst ihr, der Preis ist hoch, sehr hoch. Der Preis ist die Demut. Das macht der Kontext deutlich. Um diese eine Gesinnung zu erwirken, geht es darum, demütig zu sein, wie Paulus vorher in den Versen schreibt. Demut, Demut durch das Vorbild Christi definiert. Diesem Muster müssen wir folgen. Wir werden Einheit haben, wenn wir Demut haben. Und wir werden Demut haben, wenn wir es so machen wie Christus. Wenn wir ganz nach unten kommen. Und so wünsche ich mir, dass wir diese zwei Aspekte von heute so ein bisschen mitnehmen, auch in diese Tage, in die Wochen, in die Monate, in die Jahre, bis zum Lebensende am besten. Dass wir diese Einstellung von Jesu mehr und mehr immer auch durchdenken, durchdringen. Und dieses weihnachtliche Mindset, es passt gerade und dieser Text macht uns das ja deutlich, er kam auf die Erde mit dieser Einstellung, dass wir sie selber in uns tragen. Dass wir, wenn wir uns vor dem Herrn demütigen, auch wissen dürfen, Er wird erhöhen. Er wird das zu seiner Zeit tun. Jakobus 4, Vers 10 steht es so. Und so wie Christus erhöht würde, dürfen wir auch wir davon ausgehen, wann und wie, das ist eine andere Sache, vielleicht schauen wir uns das nächste Woche noch an, dürfen wir Christus als Vorbild haben. Und es ist wichtig, dass wir auf unseren Herrn blicken, gerade auch jetzt in der Weihnachtszeit. Dieses weihnachtliche Mindset von Jesus Christus vor Augen haben und diesen Befehl von Paulus ernst nehmen. Habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Unserem Vorbild, unserem Herrn, unserem König aller Könige. Amen.